Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns gemeinsam mit dem Thema Ökologie beschäftigen können, zu dem wir auch gleich kommen werden. Allerdings wollte ich vorher noch was Kleines sagen, worüber ich mich heute sehr, 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 sehr dolle gefreut habe. Es war wirklich sehr überraschend und auch sehr schön. Und zwar habe ich heute meine allererste Spende erhalten. Ich hatte das ja immer am Ende der Videos angekündigt, dass ihr mich gerne unterstützen könnt. Und heute habe ich diese Unterstützung bekommen. Und zwar von der lieben Felicita H. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Den Nachnamen habe ich jetzt extra abgekürzt, weil ich nicht wusste, ob du das möchtest, ob ich da vielleicht auch was verletze, was du gar nicht möchtest, dass ich jetzt den Nachnamen sage. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, es geht dir gut, du kommst gut durch diese Corona-Zeit und hast ganz viel Glück im Abi und ich hoffe, ich kann dir da auch gut helfen. Auf jeden Fall mega lieb, dass du mich da unterstützt hast und ich hoffe, ich kann dich auch unterstützen mit dem, was ich dir hier erzähle. Das finde ich wirklich super süß von dir und ich habe mich richtig dolle gefreut heute. Und wenn du jetzt dir denkst, ein anderer Zuhörer bist und dir denkst, ja Mensch, also das hätte ich ja auch gerne, dass man meinen Namen erwähnen kann, kannst du mir natürlich immer gerne was spenden. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber das war heute wirklich, wirklich, wirklich so ein Highlight des Tages. Deswegen freue ich mich sehr, dass du mich da unterstützt hast. Hoffentlich ist das heutige Thema Ökologie auch was für dich. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir damit an. Ganz motiviert, wenn wir jetzt schon so eine kleine schöne Rede gehalten haben. Und zwar wollte ich dir heute die Lothar-Volterra-Regeln erklären. Klingt komplizierter als es ist. Es sind insgesamt 3 Regeln von Lothar Volterra, also das sind 2 Männer, die diese Regeln aufgestellt haben und die heißen mit Nachnamen, einer heißt Lothar und einer heißt Volterra mit Nachnamen. Und da geht es eben auch um die Beute- und Räuberpopulation und da wollte ich dir erstmal, bevor wir jetzt mit diesen Regeln anfangen, erstmal die Räuber-Beute-Beziehung erklären, was ist das überhaupt? Sicherlich kannst du es dir schon denken, aber nochmal, um es da in deinem Gehirn ein bisschen aufzufrischen und dann starten wir gleich in die Regeln. Also das ist eben so, dass es bei der Räuber-Beute-Beziehung sich um die Dominanz einer Art handelt und das kann eben zu einem Räuber-Beute-System führen. Die dominante Art wird hierbei als Räuber bezeichnet und das nutzt eben die Individuen einer unterlegenen Art, also die Beute, als Nahrung. Merkt ihr, der Räuber nutzt eben die unterlegene Art in seinem Lebensraum als Nahrung und das ist dann eben die Beute. Ist eigentlich relativ einfach, oder? Und es ist so, obwohl der Räuber die jeweilige Beutepopulation dezimiert, das heißt, weil er sie so viel isst, frisst, beziehungsweise dezimiert sich diese Beuteanzahl erheblich. Allerdings ist es so, dass der Gesamtbestand tatsächlich ungefährdet bleibt. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, liegt aber daran, dass die Population der Beutetiere auf eine Bestandsverminderung, das heißt, wenn die Population merkt, hey, irgendwie werden total viele von uns gefressen, normalerweise mit einer hohen Vermehrungsrate reagiert. Das heißt, sie vermehren sich dann noch mehr, eben damit die Population nicht ganz auslöscht, sage ich mal. Dafür gibt es aber auch eine Voraussetzung, und zwar muss das Nahrungsangebot des jeweiligen Lebensraums das zulassen, das heißt, die Beutepopulation muss sich eben vermehren können, muss sich aber auch ernähren können durch andere Dinge zum Beispiel und dann können sie sich eben ernähren. Passt auch immer ganz gut zum Thema Evolution, wollte ich hier nochmal anschneiden. Genau, also ich wiederhole nochmal, die dominante Art ist der Räuber und der frisst eben die unterlegene Art, das ist die Beute und die Beutepopulation reagiert darauf meistens mit einer hohen Vermehrungsrate, allerdings müssen sie dafür genug Nahrung haben. Genau, und jetzt werden wir schon in die Lothar- und Volterra-Regeln starten. Wie gesagt, es gibt 3 Stück. Das Beispiel, was ich dir hier verdeutlichen möchte, möchte ich dir anhand 2 Tiere verdeutlichen. Einmal der Schildlaus und dem Marienkäfer. Die Schildlaus ist hierbei die Beute und der Marienkäfer ist der Räuber, das heißt, er frisst die Schildlaus. Genau. Und da ist es so, dass die Beute- und Räuberpopulation immer in wechselseitiger Abhängigkeit gibt. Und für die Erforschung der Regulationsmechanismen werden Räuber- und Beutesysteme unter experimentellen Bedingungen untersucht. Und das gucken wir uns heute auch mal an. Wir werden also auch noch ein bisschen über das Thema Gift sprechen. Das kommt dann aber zum richtigen Zeitpunkt. Ich werde dir erstmal die erste Regel erklären. Und die besagt eben, dass die Populationsdichte von Räubern und Beutetieren schwankt und das eben periodisch und phasenverschoben. Das bedeutet eben, das ist am Beispiel der Schildlaus, wie ich gerade gesagt habe, und am Marienkäfer bedeutet dies, dass die Population dieser unterschiedlich sein kann. Und eben auch, dass das liegt daran, dass der Marienkäfer die Schildlaus natürlich fressen möchte. Und da gibt es eine ganz gute Abfolge. Und da ist es eben so, dass die Population der Schildlaus zunächst erstmal ansteigt, das heißt, sie vermehrt sich ganz gut. Und dadurch, dass sich diese Population so gut vermehrt hat, hat der Marienkäfer nun viel Nahrung, ein großes Nahrungsangebot und frisst diese und vermehrt sich dadurch weiter. Das heißt, der Käfer vermehrt sich immer weiter, dadurch, dass er die Laus fressen kann. Irgendwann frisst der Käfer aber so viel Läuse, Schildläuse, dass es diese kaum noch gibt und diese können sich gar nicht mehr vermehren. Die können gar nicht mehr so schnell sich vermehren, wie der Käfer eben frisst. Und da ist es eben so, dass die Populationsrate der Maus sinkt und gleichzeitig auch die des Käfers, das einem allerdings erst ein bisschen später, weil es gibt ja, wie gesagt, nicht mehr genug Fressen. Und dann ist es aber so, dadurch, dass es eben weniger Räuber gibt, wächst die Rate der Beute. Das heißt, die Beute kann sich wieder ungestört vermehren, weil es eben nun weniger Räuber gibt. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Marienkäfer. Und das Ganze ist wieder dann von vorne, fängt wieder von vorne an. Dadurch, dass es dann die Läuse mehr gibt, gibt es wieder ein größeres Nahrungsangebot für den Käfer. Der Marienkäfer kann sich nun wieder vermehren, weil er eben wieder gute Nahrung hat. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Die Population der Laus ist angestiegen. Der Käfer kann diese nun fressen. Der Käfer vermehrt sich dadurch auch. Und die ganze Kette geht wieder von vorne los. Was bedeutet das jetzt aber auf die erste Regel? Das bedeutet, wie gesagt, dass diese Populationsdichte periodisch schwankt und phasenverschoben ist. Das heißt, teilweise gibt es ein totales Maximum, beispielsweise von dem Käfer, der ist total, viele Tiere gibt es von dem, aber es kann auch eben ein großes Minimum geben. Und das schwankt eben, also dass es sehr wenig von ihnen gibt aber oder auch sehr viel. Und das ist eben mit Phasen verschoben gemeint und auch periodisch. Das ist ja nicht immer so, sondern ab und zu mal, wie ich dir schon erklärt habe. Genau, das war die erste Regel. Wie gesagt, hier geht es um die Populationsdichte von Räubern und Beutetieren. Es ist phasenverschoben und periodisch. Dadurch kannst du dir ganz gut merken mit dem, was ich dir gerade erzählt habe, eben, dass der Käfer die Laus frisst, die eine große Population hat. Allerdings geht diese dann irgendwann zurück, weil der Käfer sich so an dieser Laus überfrisst, dass die mit dem Nachkommen produzieren gar nicht mehr hinterherkommt. Und dann sinken beide Populationen. Die Laus kann sich erholen und der Käfer kann diese wieder fressen. Ein Zyklus, der immer weiter fortbesteht. Das war es auch schon zur ersten Regel. Kommen wir nun zur zweiten Regel. Und da ist die Regel, spricht davon, dass es konstante Mittelwerte gibt der Populationsdichte. Also die Populationsdichte schwankt jeweils um konstante Mittelwerte. Genau, das bedeutet, ich hatte dir ja gerade gesagt, die Population könnte schwanken, allerdings gibt es trotzdem einen konstanten Mittelwert, den man über mehrere Generationen beispielsweise für die Laus ausrechnen kann. Dieser Zyklus, den ich dir gerade erzählt habe, dass die Population der Läuse ansteigt, der Käfer frisst sie und so weiter, dieser bleibt hier bestehen. Da habe ich dir ja gesagt, es gibt immer mal ein großes Maximum, dass es zum Beispiel eine sehr große Population der Laus gibt, dann gibt es aber wieder ein Minimum und das ist ja immer wieder phasenverschoben und periodisch. Es taucht also immer mal wieder auf. Und das bedeutet eben, dass sich durch diesen Zyklus auch die Extreme verändern. Das heißt, es gibt Maximum, Minimum. Wenn man sich das aber über mehrere Jahre und über mehrere Generationen anschaut und dadurch, dass ein Maximum und ein Minimum immer wieder auftritt, weil immer dieser Zyklus sich wiederholt, dadurch kann man einen konstanten Mittelwert berechnen, der tatsächlich immer gleich bleibt. Das bedeutet eben, die Populationsdichte schwankt, jedoch gibt es einen konstanten Mittelwert, den man eben ausrechnen kann. Genau, und jetzt kommen wir schon zur letzten Regel. Und da sprechen wir von der Störung des Mittelwertes. Den hatte ich dir gerade erklärt. Allerdings kann der auch gestört werden. Und da ist es so, dass die Individuenzahlen von Räubern und Beutetieren in gleicher Weise und proportional zu ihrer Größe dezimiert werden. Das bedeutet, die Populationszahl von Marienkäfer und Laus wird dezimiert. Das heißt, es gibt weniger. Aber dadurch, dass es von beiden weniger gibt, erhöht sich kurzfristig der Mittelwert der Laus. Da kannst du dir vielleicht schon denken, warum. Wenn es nicht mehr so viele Räuber gibt, kann sich die Beute ungestört vermehren. Genau, aber warum wird dieser Mittelwert gestört? Das kann ja nicht einfach so passieren. Da sprechen wir jetzt von dem Thema Gift. Das hatte ich ja angesprochen, dass wir das hier eben uns nochmal genauer angucken. Und es ist eben so, wie ich dir schon gesagt habe, dass bei dem Marienkäfer und der Laus ein bestimmtes Gift hinzugefügt wurde. Das sind tatsächlich auch Versuche, die es so gibt. Das Gift heißt DDT, also doppelt D und dann ein T hinterher. Das heißt DDT ist die Abkürzung. Und da ist es so, dass die Population der Marienkäfer stark zurückging, da er der Räuber ist und mit diesem Gift befallen ist, so wie die Laus auch. Du musst dir vorstellen, der Räuber ist selber mit dem Gift befallen, stirbt dadurch schon und frisst weiterhin Läuse, die auch dieses Gift haben. Und dann hat er so viel Gift in sich, dass er halt eben daran stirbt. Genau. Die Laus jedoch, da kann es auch sein, dass sie eben auch mit dem Gift infiziert, wird teilweise von den Käfern gefressen, kann sich davon allerdings auch erholen, denn es gibt einen starken Rückgang dieser Marienkäfer. Die sterben ja jetzt alle, weil sie die ganzen Giftläuse essen, möchte ich es mal sagen. Und dadurch gibt es eben keine große Populationsdichte mehr von den Marienkäfern und die Läuse können sich ungestört vermehren. Und das ist eben damit gemeint, dass es eine Störung des Mittelwertes gibt, weil eben dieses Gift eingesetzt wurde. Das Gift DDT wird eingesetzt. Dadurch wird der Marienkäfer infiziert, die Laus auch. Der Marienkäfer frisst die Laus aber weiter, weil er weiß ja jetzt nicht, ach, die hat ein Gift, da esse ich sie nicht mehr. Das kann er möglicherweise nicht ahnen, frisst sie also weiter. Er hat das Gift jetzt in sich, davon stirbt er. Das heißt, die Räuberpopulation geht zurück. Wenn es weniger Räuber gibt, dann werden auch nicht mehr so viele Läuse gefressen. Die Läuse können sich also vermehren und die Population der Läuse steigt für einen kurzen Moment an. Das bedeutet, der Mittelwert erhöht sich kurzfristig. Ganz wichtig ist hier das Wort kurzfristig, das ich extra betone. Da kannst du dir bestimmt auch denken, warum. Denn wenn die Läusepopulation ansteigt und eben das Gift mit der Zeit vorüber ist und es geht ja irgendwann vorbei, dieses Gift, dann gibt es eben wieder ganz viele Läuse und die Marienkäfer, die dieses Gift DDT überlebt haben, können sich nun wieder an der Läusepopulation satt fressen und der Zyklus, den ich dir von Anfang erklärt habe, geht weiter. Das bedeutet, die Marienkäfer fressen sich wieder satt. Irgendwann gibt es nicht mehr genug Läuse, die Populationsdichte von Laus und Marienkäfern nimmt ab. Dadurch können sich wieder die Läuse vermehren und so weiter. Dieses Zyklus solltest du dir unbedingt merken und wir sind tatsächlich auch schon bei allen drei Regeln durch. Also, wie gesagt, wir hatten die Regel von dieser Phasenverschobenheit und diesen periodischen Schwankungen, die ich dir zunächst erklärt habe. Das hat eben wieder mit diesem Zyklus zu tun. Die Regel der konstanten Mittelwerte. Ja, genau, das ist ja eigentlich ganz klar, das hatte ich dir erzählt, dass es immer diese Maxima, also dieses Maximum und dieses Minimum gibt an der Läuse oder an der Marienkäferpopulation. Trotzdem kann man über mehrere Generationen einen konstanten Mittelwert berechnen. Und dann eben noch die Regel der Störung der Mittelwerte. Meiner Meinung nach ist das der einfachste, weil du dir halt eben merken musst, es wird eine Art Gift oder sowas hinzugegeben. Und dadurch stirbt halt eben die Räuberpopulation, weil die Beutepopulation die Beute weiter isst. Diese ist aber auch mit dem Gift infiziert. Dadurch stirbt die Räuberpopulation erstmal aus. Die Beutepopulation, also sie stirbt nicht aus, aber es gibt weniger von ihnen und die Beutepopulation, genau, kann sich eben vermehren. Wie gesagt, ich habe jetzt alles nochmal wiederholt. Ich hoffe, das hat es dir einfacher gemacht und du hast es ganz gut verstanden. Für mich waren diese Regeln, als ich sie das erste Mal gehört habe, tatsächlich, ja, ich muss echt sagen, wirklich verwirrend. Also ich fand die nicht so toll. Wenn man sich das aber mit Beispielen anguckt, wie man mit der Schildlaus umgeht und mit dem Marienkäfer, dann versteht man das. Und ich hoffe, du hast das auch verstanden. Genau, und dann bleibt mir halt nichts mehr zu sagen, dass ich hoffe, du hast es verstanden. Du hast einen schönen Tag. Natürlich wünsche ich Felicita auch einen schönen Tag. Ich kann sie jetzt namentlich erwähnen, da mache ich das ja auch gerne, weil ich mich natürlich auch freue und weil ich jetzt auch mal weiß, wie einer meiner Zuhörer heißt. Das finde ich auch sehr schön. Dann schafft das vielleicht auch nochmal so ein bisschen Nähe. Also wie gesagt, wenn du das auch möchtest, dann mach mir doch gerne eine Freude. Mach dir vielleicht auch eine Freude. Hinterlass mir eine kleine Spende oder einen lieben Kommentar bei Apple Podcast. Das geht nur bei Apple Podcast erstmal, deswegen erwähne ich das nur da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.